Neulich kam mein Theorie-Arbeitskollege, sprich klassischer Lehrer von der Schule ins Studium und dann wieder in die Schule, kam in der Pause mit folgenden einleitenden Worten auf mich zu. Hey Giancarlo, du bist doch Elektriker. Und der ein oder andere von euch, der fühlt mich jetzt bestimmt. Ich denke mir dann immer nur so, du weißt doch immer alles. Naja, sein Problem war auf jeden Fall, dass er eine defekte Lampe hatte bei sich im Haus und die hat er ausgetauscht. So weit, so gut. Er schaltete frei, indem er den Lichtschalter ausgeschaltet hat. Und gut, der Geübte weiß, so schaltet man definitiv nicht frei. Nicht nur, dass da auch ein Laie wieder einschalten könnte. Nein, du schaltest ja auch im Prinzip nur die eine einzige Phase da frei. Und ja, wenn der N geschaltet wurde bei einem alten Haus, ja, blöd. Okay, aber er hat das Ganze dann fachgerecht, wie er zu mir meinte, mit einem Phasenprüfer nochmal nachgeprüft, also mit einem sogenannten Lügenstift, ob da spannungsfrei war. Gut, er hat dann weder auf dem Lampengehäuse bzw. auf der Fassung noch auf dem Fußkontakt was messen können und dachte sich so, okay, soweit, so amateurhaft. Er konnte auch leider aufgrund des Alters der Installation, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nicht einzeln freischalten am Sicherungskasten, weil es gibt zwar ein RCD und einen LS-Schalter, aber der ist im Prinzip oder das beides ist für die komplette Etage gewesen. Das heißt, wenn er den LS ausgemacht hätte, um die Lampe abzuklemmen, dann hätte er Kühlschrank und ja, Fernseher, Rechner, was weiß ich was an Küchengeräten noch, was immer wieder an ist, hätte er alles, also es muss alles darüber gelaufen sein. Weiß nicht, ob er jetzt einen dicken E-Herd noch da drin hat, dann muss er eigentlich mehr LS da drin haben. Er hat mir jetzt kein Foto gezeigt, aber er sagte, er konnte nicht die Räume einzeln abschalten. Und naja, Ende vom Lied war, er hat eine Gewicht bekommen an der Lampe. Also ich weiß nicht, ob er da auf einer Leiter stand oder ob er so dran gekommen ist. Er ist jetzt nicht wesentlich größer als ich, ne? Aber er hat außerdem gemeint, und das ist ganz, ganz wichtig, dass er beim Einbau einer LED mit, da sind ja mehrere kleine LED-Spots drin, selbst im ausgeschalteten Zustand, also der Schalter war aus, ein leichtes bzw. gedimmtes Licht wahrgenommen hat. Und das hatte ich hier und da auch schon mal in Hausinstallationen gesehen. Licht war aus, aber LED hat irgendwie ein bisschen geglimmt. Dann hat er mit einem Voltmeter gemessen. Dachte sich, hey, komm, messe ich mal, wie viel Spannung denn wirklich da ist. Und da waren dann tatsächlich, laut seinen Aussagen, 90 Volt auf der Lampenfassung. Und dann hat er mich natürlich gefragt, Giancarlo, was ist da los? Und da habe ich ihm dann gesagt, ja gut, okay, Kollege, du hast dann erstmal einen klassischen Denkfehler gemacht, ja, den viele Laien machen. Erstmal mit dem Lichtschalter habe ich ihm natürlich aufgeklärt, das muss ich machen. Ja, dass ich dann sage, hey, schaltest mit da nur einen Leiter ab und zwar meistens den Leiter oder den Außenleiter, aber in Altbauten oder auch in unsauberen Installationen, und das müsst ihr für euch alle bitte mitnehmen, jeder, der hier jetzt gerade zuhört, weil viele denken ja auch, Lichtschalter aus, passt schon. In Altbauten oder unsauberen Installationen kann auch nur der Neutralleiter geschaltet sein. Oder der Schalter sitzt sogar in der Nullleitung, was brandgefährlich ist. Also so ein einpoliger Lichtschalter trennt nicht sicher vom Netz. Das müsst ihr bitte alle verstehen. Ich sitze jetzt hier am Schreibtisch, nehme mich gerade dabei auf und schaue mich an und denke mir, ich muss das noch ernster rüberbringen. Ja? Nein, jetzt kein Spaß. So schaltet man nicht frei. Nicht nur, dass im nächsten Moment, je nachdem, wer gerade im Haus ist, das Ganze wieder einschalten könnte, während ihr noch dran seid, ist die eine Gefahr. Aber wie gesagt, das andere ist, ihr schaltet so nicht sauber frei. Und wenn du da arbeitest und der Neutralleiter zum Beispiel noch über eine andere Sicherung unter Spannung steht, dann kann es richtig gefährlich werden. Und der zweite Punkt ist, was sich ihm dann erklärt hat, ist, warum leuchtet jetzt die LED trotz ausgeschaltetem Zustand? Wie gesagt, das habe ich schon in einigen Altbauten mal gesehen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch mal gesehen habt. Und wie ihr das gelöst habt, würde mich interessieren, weil es gibt ja nicht alle oder nicht ein Weg führt nach Rom. Aber ich habe ihm gesagt, das ist keine echte Spannung im Sinne von, da fließt Strom bzw. da liegt Spannung an. Ich muss ihm ja das so sagen, mit da fließt Strom, fließen tut da ja im Wechselspannungsnetz gar nichts. Wer meine Podcast-Folge dazu gehört hat, wie Wechselstrom wirklich übertragen wird, der weiß es. Aber ich habe ihm gesagt, das ist eine sogenannte Scheinspannung. Besser gesagt, kapazitiv induzierte Spannung. So, und da war er natürlich raus. Und die Kollegen versuchen ja immer, sich vorher zu informieren, wenn sie auf einen zugehen. Ich finde das ja schön, ja, dass zumindest dann so mal das ein oder andere dann schon mal ausgesiebt ist an offensichtlichen Fehlerquellen. Aber gut, da war er da schon so ein bisschen raus und dann habe ich ihm erklärt, okay, was bedeutet das jetzt? Kapazitiv induzierte Spannung. Also, ich habe gesagt, stell dir vor, du hast ein Installationsrohr und da sind mehrere Adern nebeneinander. Und wenn einer dieser Leiter ständig unter Spannung steht, dann wirkt er auf die Nachbarleitung im Prinzip wie so eine kleine Antenne. Damit konnte er ja wieder was anfangen, Störsignale und so weiter. Ja, ist die Generation, ich glaube, ein paar Jahre älter ist er schon als ich. Also er ist nicht so jung wie ich, er ist schon ein bisschen älter, aber auch nicht so alt. Der ist nicht alt, sondern ist ein junger Kollege, noch motiviert. Und jetzt baut sich, habe ich ihm erklärt, eine winzige elektrische Spannung durch das elektrische Feld auf. So ähnlich wie bei einem Kondensator. Und um diese Spannung kann tatsächlich dann messbar sein mit eben einem hochohmigen Messgerät, wie eben einem Digitalmultimeter, wenn du es auf Volt stellst, also auf V, ja, mit der Welle, dann hast du ja das Voltmeter. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß auch, dass so ein Voltmeter hochohmig ist und das zeigt dann zum Beispiel die angesprochenen 90 Volt bei ihm dann an. Er meinte dann auch so, sobald dann die Lampe drin war, Spannung zusammengebrochen. Ja, also das war ganz schnell. Und dieses kaum Strom, also keine echte Energie, war ja vorhanden, wenn man das so möchte. Aber trotzdem war ja diese 90 Volt genug, dass eine LED eben jetzt flackert oder glimmt, weil sie eben so extrem wenig Leistung braucht. Und warum ist das jetzt so gefährlich? Naja, viele denken, das ist ja kein Strom, nur ein bisschen Spannung, wird schon nichts passieren, wenn da ein bisschen was glimmt, die LED, hey, wenn ich eine normale Glühlampe reinmache, wenn die leuchtet, dann ist gefährlich. Aber wenn du an so einer Leitung arbeitest, ohne die Sicherung, wie in seinem Fall, abzuschalten und die Spannung zweipolig zu prüfen, dann kannst du eben noch einen Schlag bekommen, wie es bei ihm der Fall war. Und gerade wenn der Neutralleiter irgendwo in der Anlage noch lebt oder der Schalter falsch angeschlossen ist, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken in dem Moment. Ja? Der Kollege hatte es also mit einer Scheinspannung zu tun, die durch kapazitive Kopplung in Altbauleitungen entstanden ist. Aber sein eigentlicher Fehler war, dass er eben nicht richtig freigeschaltet hat und sich auf den Phasenprüfer, in Klammern Lügenstift, verlassen musste. Warum jetzt diese lange, lehrreiche Story von mir jetzt vor meinem Intro? Die Antwort gibt nach dem Intro. Also, aufgepasst! Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo, the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, wie Strom übertragen wird, Gleichstrom, Wechselstrom, aber auch elektronische Betriebsmittel, wie diese aufgebaut sind und funktionieren bei euch zu Hause, im Haushalt, im Betrieb, in der Industrie und im Handwerk, natürlich beim Kunden vor Ort. Ja, und die heutige Folge ist zum einen aus einem Wunsch entstanden, den meine YouTube-Community unter einer meiner Umfragen geäußert hatte, und zwar, dass sie sich mehr über Schutzmaßnahmen wünscht. Also ihr hört raus, ich lese mir eure Kommentare durch mit euren ganzen Kommentaren dazu, ja, und eure Stimmen bleiben im Gegensatz zur örtlichen Politik nicht ungehört. Und zum anderen habe ich ja vor einigen Wochen, und das muss ich euch auch noch gerade erzählen, ein Kurzvideo veröffentlicht, nachdem ich gefragt wurde, war das über Instagram? Boah, ich weiß gar nicht, war auf jeden Fall eine gute Kurzfrage. Da ging es darum, diesen Mythos, dass man ja nur 6 Leitungsschutzschalter hinter einem RCD verbauen darf. Und dazu habe ich ein Kurzvideo gemacht. Ich bin dann an meinen Sicherungskasten, habe das gefilmt, habe es erklärt, dass es da, ja, es gibt eine DIN, es gibt eine Vorschrift, es gibt auch mittlerweile eine VDE dazu. Also es war früher mal so, dass das eine Richtlinie war. Und das Video hat die Kurzbeschreibung, könnt ihr gerne reingucken, warum dein RCD bei 21 mA nicht sofort fliegt und warum du trotzdem nicht 10 Leitungsschutzschalter dahinter klatschen solltest. So, und da sagt die VDE 0100-410, sagt da was und die Praxis sagt euch da auch was. Guckt euch das Video gerne mal an und dann schaut mal in die Kommentare darunter, gerade auf Facebook. Ich schwöre es euch, auf Facebook, alter Vater. So, da merkt man, da ist eine ältere Generation, ja, nicht wie bei Instagram jünger, dann hast du nochmal TikTok nochmal anders, sondern ja, da sind welche, die meinen, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen alles, alle besser und stehen morgens auf und schreiben die kilometerlange Kommentare. Ich finde es gut für den Algorithmus. Ja, ich lese mir das durch. Ja, wenn das auf respektvoller Ebene stattfindet, dann antworte ich auch entsprechend. Ja, das ist nicht das Problem. Aber da sind dann welche dabei, die dann meinen irgendwie, ja, ein guter Podcaster oder Influencer ist erst gut, wenn er fast so viele Hater hat wie bei Muhammad Ali. Da hat er auch genauso viele Hater wie die, die ihn gefeiert haben. So, und kurz noch zur erwähnten Story. Denn wer aufgepasst hat, weiß, ja, was ich eingangs erwähnt hatte. Also vor dem Intro, diese Story mit dem Kollegen. Der hatte ja ein RCD für die Etage, aber dazu nur einen Leitungsschutz. Jackpot bei der Fehlersuche. Das ist einfach so. So, und jetzt komme ich mal dazu. Ich habe euch das nämlich in Quelle 1. Wer das unbedingt mal nachlesen möchte, ja, ich werde jetzt mal zitieren aus dieser Quelle. Es ist nämlich wunderbar, denn da steht laut VDE 0100-530 2018-6. Anmerkung zur Selektivität und Übersichtlichkeit. Und dann zitiere ich jetzt mal, also da steht das mit diesen 6 Leitungsschutzschaltern drin. Und jetzt zitiere ich aus Quelle 1. Also, die Norm empfiehlt, Stromkreise über mehrere RCDs abzusichern. Vor allem in dem Text steht Abu sichern. Ist mir jetzt gerade mal so, da fehlt ein Z. Abzusichern, um die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern und die RCDs besser auf die Anforderungen der Betriebsmittel abstimmen zu können. Könnt ihr alles da nachlesen. Ich lese weiter. Erstmals gefordert wird auch, dass Verteilerstromkreise auf mindestens 2 RCDs aufzuteilen sind. Bedeutet, es muss pro Stromkreisverteiler mindestens 2 RCDs geben. Unmissverständlich. Bisher war dies nur durch die DIN 18015 gefordert und damit nicht zwingend vorgeschrieben. Ich stoppe kurz bei diesem Zitat, beziehungsweise bei dem Vorlesen. Und zwar, ihr hört jetzt raus, die DIN 18015 hat es vorher gefordert, aber es war nicht zwingend vorgeschrieben. So, und jetzt habt ihr die alten Hasen bei Facebook, die dann sagen, das sagt keine VDE. Wenn man sich nicht informiert, da kommen neue Sachen bei. Und ihr werdet das in dieser Podcast-Folge zu dem Thema Schutzmaßnahmen, da spielt es alles mit rein, werdet ihr das hören, was sich so alles geändert hat. Wenn alte Hasen euch was zu VDEs sagen, habt ihr heute nach dieser Folge auf jeden Fall wesentlich mehr Wissen, faktisch, schwarz auf weiß, hier in der Hand. Weiter geht's, ich zitiere weiter. Nicht zulässig ist, dass ein einzelner Fehlerstromschutzschalter alle Endstromkreise abschalten kann, die von einem gemeinsamen Verteilerstromkreis versorgt werden. Bisher, ich lese weiter, ja, das ist nämlich der zweite Absatz hier unten und jetzt kommt das nämlich mit diesen 6 LS pro Stromkreis. Bisher ist der Wert für unerwünschtes Abschalten durch betriebsbedingte Ableitströme auf das 0,4-fache des Bemessungsfehlerstroms festgelegt. Zitat, kurz Pause, müsst ihr euch jetzt nicht merken, die Zahlen. Ich werde gleich alles erklären, was Ableitströme und so weiter sind, was das mit euch zu tun hat als Elektroniker, aber mit euch auch als Privatperson, auch wenn ihr beispielsweise ein eigenes Unternehmen habt, Mitarbeiter oder in einem Unternehmen tätig seid und damit elektrischen Betriebsmitteln tagtäglich arbeitet. Das ist alles wichtig für euch, was jetzt noch so kommt. Pass auf, ich zitiere weiter. Dieser Wert wurde nun auf das 0,3-fache reduziert, also von 0,4 auf 0,3, da wurde was reduziert, das heißt die alten Hasen, jetzt aufgepasst, da wurde was kleiner gemacht. Wenn man bedenkt, dass die DIN VDE 0701-0702 den maximal betriebsbedingten Ableitstrom auf 3,5 mA pro elektrisches Betriebsmittel begrenzt, dürfen nun weniger Betriebsmittel als zuvor durch einen RCD abgesichert werden. Denn Nennfehlerstrom 30 mA mal 0,3 sind 9 mA maximale Ableitströme. Vorher waren es ja mal 0,4. Für die Praxis hieße das, dass pro RCD nur noch 6 Leitungsschutzschalter, dreiphasig aufgeteilt, angeschlossen werden dürfen. So, Zitat Ende, langes Zitat, und ich werde jetzt wirklich das mal ein bisschen auseinandernehmen, beziehungsweise im Laufe der Podcast-Folge wirst du verstehen, okay, warum das so gemacht wurde. Ich habe da Kommentare bekommen, als ob ich, also ich liebe das ja, ich gebe die Information einfach nur weiter und dann kommt, du glaubst da und da dran, du bist Nazi, du bist rechts. Nein, kam jetzt nicht in dem Fall, ja, also so extrem sind sie dann doch nicht, aber die haben dann sowas gesagt, ja, Hager und ABB und so weiter, die arbeiten ganz dicht Hand in Hand mit der VDE zusammen, damit die ihre Produkte verkauft bekommen. Und ich denke mir, ich habe mit Hager, habe ich schon hier und da zusammengearbeitet, ja, also die packen sich ja die Elektroinfluencer und so weiter, und da sind keine, ich schwöre es euch, also zumindest so wie ich es kennengelernt habe und auch meine Elektriker-Kollegen können das bestätigen, dass da keiner dabei ist, der irgendwie Profit und wir wollen Geld machen. Natürlich müssen die auch irgendwo bezahlt werden und das werden sie, indem sie ihre Produkte verkaufen, ja. Aber Alter, die werden doch nicht einfach sagen, oh, wir arbeiten mit der VDE zusammen, wir müssen jetzt mal so ein bisschen die Regeln mal ein bisschen straffen, damit wir mal per Produkte verkaufen. Hallo? So, allein schon diese Aussage, und dann wird mir das unterstellt, so dass ich der Dummschwätzer bin. So, ich denke mir so, ich habe die Information hierher. So, das steht da, das ist da so. Aber gut, okay. Trifft der ein oder andere. Es ist wie im Prinzip, ja, man hat da eine Überzeugung und dann kann man mit den besten Argumenten kommen. So, das ist wie Linke und Sozialisten, die haben so viel Ahnung von Geld wie der Papst und Verhütung, Leute. Also da kannst du denen auch erzählen, ja, Leute, wenn alle alles umsonst bekommen und jeder das Gleiche bekommt, wer will denn dann noch arbeiten, ja? So, Leistungsgedanke geht kaputt, ja. Oder bei den Grünen ist genauso, ja. Was hat beim Roulette für eine Farbe, die Null? Genau, ihr wisst es. So, okay. Aber was hat jetzt das Ganze, was ich gerade gesagt habe, mit der Überprüfung veränderlicher elektrischer Betriebsmittel zu tun? Weil darum geht es ja auch in der Podcast-Folge, Schutzmaßnahmen. Ich wollte euch das ja nochmal so ein bisschen näher bringen. Naja, darin enthalten sind ja auch die sogenannten Ableitstrommessungen oder Ersatzableitstrommessungen, welche ja bei Betriebsmitteln der Schutzklasse 1, wozu jetzt so gut wie alles, was ihr zu Hause habt, außer jetzt, ich sag mal, so ein Föhn, Glätteisen und so weiter, aber da, wo ein Schutzleiter dran ist, nehmen wir mal beispielsweise jetzt in den kalten Tagen den Heizgerät, Elektroheizung, aber auch der Kaffee-Vollautomat, der Wasserkocher mit Metallgehäuse, die Stehlampe im Wohnzimmer oder Geräte, die zum Beispiel auch in die ein Kondensator eingebaut ist, Waschmaschine, oder da, wo einer ersetzt wurde, die zählen nach bestandener Besichtigung und Isolationsmessung. Die müssen dann auch die Ableitstrommessung durchgeführt bekommen. Und das ist ja das, was wir gerade hatten, was da bei dem Kollegen eben das Problem wäre, beziehungsweise es war ja Scheinspannung, aber mit den 6 RCLS-Schalter Ableitstrom. Ja, das ist das, wo ich darauf mit euch hin möchte. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber kriegen wir gleich wieder. Also, ganz kurz, die Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist gemäß der Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft, also BGV A3, erforderlich und dient ganz klar euch als Personenschutz. Das heißt, da kommt dieser Kollege vom Kreis oder vom Land oder von einer bestimmten Firma und der misst dann einen Tag oder zwei Tage alles, was ein Stecker hat, misst der durch und macht dann seinen Papa drauf, ja, diesen DGUV-Prüfung, und dann schreibt er noch drauf, wann das nächste Mal die Prüfung stattfindet. Das ist dafür gedacht, damit einmal das Betriebsmittel wieder sicher ist, für euch, ja, und damit eben nichts auch abraucht, ja. Denn nach dieser Vorschrift hat jeder Unternehmer, und das ist ein Punkt, was ihr für euch selber auch mitnehmen solltet aus dieser Podcast-Folge, schon jetzt dafür sorgen, also jeder Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf deren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft werden. Und um diese Prüfung gliedert sich das Ganze in Teilbereiche, nämlich besichtigen, messen, erproben. Ja? Das haben wir ja alles schon gehabt, und dazu dann habe ich für euch die Quelle 2. Und da ist es im Prinzip wunderbar einmal dargestellt. Da gibt es das einmal mit Schutzklasse 1, Schutzklasse 2, Schutzklasse 3, was man da machen muss. Die Sichtprüfung haben sie alle. Ja, dann hast du die Schutzleiterprüfung logischerweise nur bei Schutzklasse Nummer 1, weil danach ist ja ist ein bisschen dumm. Also da musst du dann nicht, hast bei Schutzklasse 2 hast du keinen Schutzleiter und bei Schutzklasse 3, ja, ne, wir wissen es, glaube ich, alle. So, okay. Genau, jetzt habe ich das gerade ein bisschen groß gezogen. Ich wollte das eigentlich so, ne, egal. Zieh es für YouTube, dass ihr das ein bisschen lesen könnt. Ihr könnt es, wie gesagt, in Quelle 2 nachlesen. Also, die Prüfung beginnt erstmal ganz grundsätzlich mit der Besichtigung. Und im zweiten Schritt werden Messung und Erprobung an den Betriebsmitteln dann durchgeführt. Ja, nachdem die Besichtigung top war, man hat sich das Ganze angeguckt, Gehäuse ist okay, Kabel ist okay, keine sichtbaren Schäden, nicht irgendwo was verbrannt oder die Kühlrippen von irgendwas haben Löcher, ja, also jetzt weiter offen, ihr wisst, was ich meine, dann ist okay, ja. Aber wann genau sind jetzt diese Prüfungen überhaupt erforderlich? Weil ich sage euch ja jetzt irgendwie, schmeiße ich euch einen Begriff hier rein, Prüfung ortsveränderlicher Verbraucher. Die Prüfung von diesen ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, wie es korrekterweise heißt, muss nach einer Instandsetzung, Reparatur oder Änderung erfolgen. Das heißt also, wenn ihr was repariert habt, irgendeine Kleinigkeit, ihr habt das Kabel ersetzt, ihr habt eine Klemme ersetzt, ihr habt irgendwie am Gehäuse was verändert, dann müsste per se immer, oder nicht müsste, da muss so eine Prüfung stattfinden. Ich weiß, wenn man gerade zu Hause im Handwerk ist, Heimwerker ist, dann macht man das natürlich jetzt nicht. Ja, und gerade so die Geräte, was man zu Hause hat, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, die Geräte, die ihr zu Hause habt, müssten auch regelmäßig auf ihre Sicherheit geprüft werden, bevor die Feuerwehr vorbeikommt und so weiter, dann werden wieder viele sagen, ihr wollt noch mehr Geld für uns, ihr teuren Elektriker. Und am Ende ist es aber so, dass... Stell dir vor, du hast ein Haus und die ganzen Leitungen, dein Körper, deine Adern funktionieren, sind alle Arterien sind verstopft, dann gehst du auch zum Arzt. So, mit den Arterien in deiner Wand, da gehst du nicht zum Arzt. Ja, das ist dir egal, wenn die durchgeraucht ist, oder ersetzt du die einfach. Ja, da ist da mal so ein schwarzer Fleck an der Wand. Ah, jo, mein Gott, irgendwann bist du mal nicht zu Hause, deine Kinder sind zu Hause, die Bude ist abgefackelt, herzlichen Glückwunsch. Aber du wolltest ja nicht die 150 Euro für den Elektriker zahlen. Herzlichen Glückwunsch, ne? Nur mal so. Okay, also, das Ganze ist nach DIN VDE 0701-0702-2008-06. Zahlen müsst ihr euch nicht merken, nur das davor, diese 0701-0702. Das ist eine DIN VDE zusammen. Für alle alten Hasen unter euch, ja, hallo liebe Facebook-Community, die beiden VDE-Normen sind, und nicht erst seit gestern, sondern seit 2008, also fast schon in 3 Jahren, 20 Jahren zusammengeführt, worden. Davor waren sie eigenständige, habe ich in dem ein oder anderen Meisterprüfungsvideo, habe ich das mal erwähnt. DIN VDE 0701, das ist die Prüfung nach Instandsetzung oder Änderung. Und die DIN VDE 0702 ist die Wiederholungsprüfung, ja, also ortsveränderliche Betriebsmittel im Büro, Werkstatt etc. Nach diesem bestimmten Turnus. So, und dann hat man sich gesagt, weißt du was, es ist sowieso besser, nach Instandsetzung, Änderung das Ganze zu prüfen und die Wiederholungsprüfung dadurch dann zu machen. Dementsprechend, Leute, hat man die gesagt, man packt die zusammen, ja. Also, eine Wiederholungsprüfung ist immer dann erforderlich, nochmal, bei elektrischen Betriebsmitteln, die ortsfest angeschlossen sind, oder bei nicht ortsfesten Betriebsmitteln, bei Anschluss-, Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit den zugehörigen Steckvorrichtungen. So heißt es offiziell. Also ortsfest heißt ja, das bleibt immer an einem Ort, wie der Backofen und der Herd, die bleiben an dieser einen Stelle immer fest. Das andere, so diese Handbohrmaschine, Flex, das sind alles ortsveränderliche.
Und jetzt folgt Werbung.
Als jemand, der sein Leben mit Strom verbringt, sei es auf Baustelle, im Schaltschrank oder im Klassenzimmer, da weiß ich haargenau, wo mein Strom hinfließt und welche Wirkung er hat. Aber was ich mich auch frage ist, wo fließt eigentlich mein Geld hin und welche Wirkung hat es? Und ehrlich gesagt, ich bin ein Fan von Dingen, die man anfassen kann und die Sinn machen. Und genau deshalb finde ich das Modell von Procon ziemlich spannend. Das ist eine Energiegenossenschaft mit über 40.000 Mitgliedern, die bauen Windparks, Photovoltaikanlagen und auch Speicher. Und du weißt, Giancarlo the Teacher ist bekennender Fan von PV- und Speichertechnologien. Wenn du hier also Mitglied wirst, investierst du direkt in neue Anlagen, also nicht in irgendeine Bank oder einen Fonds, sondern in echten, sauberen Strom. Und das Beste ist, du bekommst im Idealfall eine jährliche Dividende zwischen 3% und 5%, natürlich je nachdem, wie es läuft. Klar, das Ganze ist keine Garantie, aber wenn ich mir anschaue, was mein Geld auf dem Konto macht, sprich nur chillen, aber nichts erwirtschaften, zumindest nicht für mich, da denke ich mir, dass das schon Sinn macht. Und ganz ehrlich, das Modell von Procon ist transparent, fair
und vor allem nachvollziehbar. Wenn du also Lust hast, dein Geld sinnvoll einzusetzen für mehr sauberen Strom in Deutschland, dann schau direkt bei Procom mal vorbei. Und falls du noch nach einer sinnvollen Geschenkidee suchst, so ein Anteil eignet sich auch super zum Verschenken. Perfekt für alle, die was mit Zukunft wollen, statt mit Plastikverpackung. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst dich dann ganz in Ruhe informieren oder direkt Mitglied werden.
Werbung Ende. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Die Betriebsmittel. Natürlich musst du dann auch wieder schauen, hat die Schutzklasse 1, hat die Schutzklasse 2 und so weiter. Aber da, wo Stecker rein und in eine andere Steckdose, das sind ortsveränderliche Betriebsmittel. Und je nach Art der Prüfung dürfen diese Arbeiten eben durch eine Elektrofachkraft oder eine befähigte Person durchgeführt werden. Sprich, so eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Die darf dann diese Prüfung dann durchführen. Am Ende des Tages ist es aber dann so, du hast ja eine verantwortliche Elektrofachkraft, die steht drüber, der sagt, okay, ich mache jetzt noch ein paar Elektrofachkräfte, die befugt sind, sich diesen für diesen Bereich, ja, diese Bereichsverantwortliche Elektrofachkraft, genau, haha, so kriegt man es wieder rein. Bereichsverantwortliche Elektrofachkraft und da ist dann halt, das ist ja eine wirkliche Fachkräfte, die haben die Ausbildung, die haben die Norm, alles drin, 3,5 Jahre Ausbildung oder zumindest 28 Monate Umschulung, wer in der Podcast-Folge aufgepasst hat. Und dann kann die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten hier jetzt sehr unterstützend wirken und kann sagen, okay, weißt du, ich mache diese Prüfung. Und die Prüfungen gelten dann nach folgenden Fristen. Das habe ich euch in Quelle 3 reingepackt. Gehen wir es mal eben durch. Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel. Prüffrist 4 Jahre auf ordnungsgemäßen Zustand, Prüfer Elektrofachkraft. In Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art, da sind es natürlich ganz andere Betriebsbedingungen, die müssen jährlich geprüft werden, auf ordnungsgemäßen Zustand, auch wieder von Elektrofachkraft. Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom, Schutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen, die sollten monatlich, weil sie ja nicht stationär sind, ja, Baustelle sowieso auch täglich, also jetzt nicht täglich messen, aber RCD, ihr wisst es, monatlich auf Wirksamkeit Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte. Also hier wäre jetzt beispielsweise die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Dann haben wir noch die Fehlerstrom- und Differenz- und Fehlerspannungsschutzschalter, also die RCD, sollte alle 6 Monate im stationären Bereich, also der fest verbaute RCD, alle 6 Monate mal drücken und den auf Baustelle, ja, den natürlich täglich. Ja, und das ist dann natürlich vom Benutzer selbst, beziehungsweise jetzt hier bei mir zu Hause, dürfte auch die Frau, die Kinder sonst irgendwas machen. So, okay, kommen wir jetzt mal zum Besichtigen. Das Besichtigen machen wir heute mal an einer Elektroheizung. Ich habe mir da mal was von Stiebel Eltron rausgesucht. Da habe ich hier so eine Elektroheizung. Ja, viele kennen das Ding auch, wenn es an der Wand steht, als, wie heißen die denn noch, Nachtspeicheröfen. Ja, so sehen die so ein bisschen aus. Und da wollte ich jetzt mal mit euch reinschauen. Also, wir sind jetzt zusammen an so einer Elektroheizung und die Besichtigung für unser Elektroheizgerät bedeutet, dass wir uns die Teile anschauen, das Gehäuse. Ja, wie schaut das Gehäuse aus? Ist das Gehäuse noch okay? Ist da irgendwie nicht mehr, weil das ist, hat ja auch eine gewisse IP-Schutzart, das heißt also Berührungs- und Wasserschutz. Und wenn der schon nicht mehr gegeben ist, weil das Ding so kaputt ist, das Gehäuse, weil überall, da können schon ja, die Mäuse reinlaufen, nicht mehr sicher. Die Anschlussleitung und den Anschlussstecker schauen wir uns an. Ist der noch okay? Kann ich den noch verwenden? Oder ist der angefressen? Wie sieht es aus mit dem Sicherungshalter dafür? Ja? Wie sieht es aus mit der Kühllüftöffnungen? Ja? Sind die noch alle okay? Sind die alle noch in Reihe? Oder sind da welche mehr offen, weniger offen? Wie sieht es um den Zustand und Befestigung der Sicherheitsabdeckung aus? Das heißt also, weil da kann ja sein, dass da innen drinne noch irgendwie metallische Teile sind. Die werden aber durch das Kunststoffgehäuse abgedeckt. Und dementsprechend kann ich da nicht dran packen. Stichwort Fingersicherheit. Da muss man natürlich auch schauen. Und natürlich auch die Sicherheitskennzeichnungen, ja, Typenschilder, Schaltpläne, Stromkreisbeschriftungen. Und das musst du dir alles angucken. Kannst du gerne mitschreiben, kannst du aber auch gerne in den ganzen Quellen nachlesen. Da ist das mit drin immer so ungefähr, was du dir alles angucken solltest. Die wichtigsten Daten für uns Elektroniker sind ganz klar die Anschlussleistung. Also diese 2 kW hat der jetzt, glaube ich. Du hast eine Anschlussspannung, 230 Volt AC, dass du weißt, okay, du arbeitest hier mit Wechselspannung. Betriebsstrom von 8,7 Ampere. Ist ganz wichtig hinterher auch für den Ableitstrom. Wir haben Schutzklasse 1, sprich L1, N und PE. Und natürlich, wie schon angesprochen, die IP-Schutzart. Ja, also IP24 ist es in dem Fall bei
so einer Elektroheizung. Also Schutz gegen Fremdkörper von größer 12 mm und Schutz gegen Spritzwasser. Und wenn diese beiden schon nicht mehr gegeben sind, das sieht man ja mit bloßem Auge, da muss man keine Fachkraft sein, dann sagt man sich, aha, nee, hier so nicht weiter. Ja? Und wenn das alles dann passt, dann geht es erst zum Messen und Erproben. Denn dieser Prüfschritt, Messen, Erproben, wird immer in einem durchgesagt, also in einem Satz, in einem Atemzug, denn das bildet eine Einheit. Und logischerweise wird es dann auch nicht getrennt. Also zur Überprüfung von unserer Elektroheizung werden dann folgende Messgrößen ermittelt. Mitschreibe, aufpasse jetzt. Also, du hast den Schutzleiterwiderstand, du hast den Isolationswiderstand und die Ableitstrom- bzw. die Ersatzableitstrommessung. Diese drei Sachen, Schutzleiterwiderstand, ISO-Widerstand, Ableitstrommessung. So, okay, dann machen wir uns mal an den Schutzleiterwiderstand. Den habe ich euch in Quelle 5 reingepackt. Bei Quelle 4 ist es die Elektroheizung, wenn ihr mal reingucken möchtet und das mal vielleicht simulieren möchtet, auch mal mit Schülern, theoretisch, dann könnte man das damit machen. Also, wir sind jetzt bei dem Schutzleiter und da habe ich euch hier die Quelle 5 reingepackt. Messung des Schutzleiterwiderstands. Der Schutzleiterwiderstand, der setzt sich jetzt aus dem Widerstand des Grün-Gelben, den kennen wir alle, und dem Übergangswiderstand am Stecker und dem Klemmstellen zusammen. Ja, also natürlich musst du diesen Wert nur bei Geräten der Schutzklasse 1 ermitteln. Dazu zählt eben unser Geheizgerät ja logischerweise sowieso dazu. Und zunächst wird jetzt dabei der Schutzleiter auf seine Wirksamkeit geprüft. Das bedeutet, dass der Schutzleiter und die Anschlussstellen durch einmal angucken, also Besichtigung und Handprobe, so nennt sich das, ja, OnlyFans lässt grüßen, werden soweit, dies ohne die Zerlegung des Betriebsmittels möglich ist, wird das geprüft. Das heißt, da wird auch mal am Kabel so ein bisschen rumgedoktert, da wird ein bisschen rumgebogen, um zu schauen, hat man vielleicht irgendwo einen Kabelbruch, verändert sich der Widerstand, weil der Schutzleiterwiderstand, der sollte möglichst sehr, sehr niederohmig sein. Ja, da gibt es nämlich auch Grenzwerte, kommen wir gleich zu. Stehen aber auch alles in der Quelle drin. Während der Messung muss die Netzanschlussleitung auf der gesamten Länge abschnittsweise dann bewegt werden. Das heißt also, du machst die Messung und dann biegst du so ein bisschen am Kabel rum. Ja, guckst, verändert sich der Wert, um eben, wie gesagt, Bruchstellen des Schutzleiters dann zu erkennen. Weil du siehst es ja nicht, diesen Kabelbruch, wenn da irgendwo drin was ist. Grenzwert ist hier für Betriebsmittel bis Nennstrom 16 Ampere. Was da drüber geht, hat andere Werte. Wir reden aber jetzt mal von 16 Ampere, weil unsere Heizung hat ja 8,7 Ampere, wer sich das noch gemerkt hat. Bis zu einer Leiterlänge von 5 Metern darf der Schutzleiterwiderstand 0,3 Ohm betragen, maximal. Und jede weitere 7,5 Meter, was dazu kommt, darf der 0,1 Ohm plus nehmen. Das heißt also 0,3 Ohm für die ersten 5 Meter ist fest, alle 7,5 Meter 0,1 Ohm mehr. Und maximal darf das Ganze nur 1 Ohm betragen. So, jetzt musst du aber natürlich, solltest du schon mal so ein bisschen ein Gefühl haben, okay, Spannweite von meinem Arm 1,5-2 Meter, ja, ich habe hier 5 Meter Leitung, okay, maximal 0,3 Ohm. Wenn da mehr ist, sollte dir das schon zu denken geben. Okay, jetzt haben wir den Schutzleiterwiderstand gemessen, easy going. Kommen wir jetzt mal zur R-ISO. Die habe ich dir in Quelle Nummer 6 gepackt, ja. Und da ist im Prinzip, die Quelle nennt sich Prinzip der Messung des Isolationswiderstandes von elektrofachkraft.de, kann ich empfehlen. Also der Isolationswiderstand wird nacheinander jetzt zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Schutzleiter, jetzt bei Schutzklasse 1, beziehungsweise den leitfähigen Gehäuseteilen bei Schutzklasse 2 und 3 dann gemessen. Und während der Messung muss das Betriebsmittel, das ist wie beim Schutzleiterwiderstand, das sind spannungslose Messungen, ja? Das heißt also, das Betriebsmittel muss vom Netz getrennt werden. Alle Schalter oder Temperaturregler, weil manche werden ja über einen Temperaturregler eingeschaltet, beispielsweise nehmen wir mal so ein Bügeleisen, ja, dann machst du es ja nicht über einen Schalter, vielleicht hast du ja nur so einen Temperaturregler, dann wird ja klack darüber eingeschaltet und erst dann läuft das Ganze, da hat man sich den Schalter gespart. Die müssen gleichzeitig auf 1 stehen, also Betriebsmittel vom Netz abgezogen, nicht in der Steckdose drin, aber Schalter und Regler, Temperaturregler eingeschaltet. So, aber Achtung, das müssen alle wissen, die diese Messung machen. Bei der Messung von Betriebsmitteln mit integriertem Überspannungsschutz oder Self-PELV, also Safety Extra Low Voltage, Protective Extra Low Voltage, wo dann der PE im Ausgangskreis dran ist mit PE, PELV, darf die Messspannung 250 Volt DC nicht überschreiten. Denn in der Regel ist ja die Messspannung für den RISO bei 500 Volt, was die meisten Messgeräte so voreingestellt haben. Es gibt aber welche mit 300 Volt. Das ist was du vorher einstellen musst, weil du musst ja gucken, was kann das Gerät, was darf das Gerät denn ab? Das ist wie bei der RISO, die du machst, wenn du nach VDE 0100-600 misst, das heißt also Neuanlage. Und dann musst du ja auch gucken, hey, ich habe da eine Glühlampe oder eine kleine LED, die darf nur 24 Volt. Jetzt habe ich alle Schalter eingeschaltet. Und jetzt mache ich damit 500 Volt, geht die mir ja kaputt oder könnte mir kaputt gehen. Das muss man natürlich immer bedenken, diese Messspannung spuckt das Messgerät mal kurzzeitig aus. Ja, und dann berechnet er sich daraus den Widerstand. So, und die Grenzwerte, die habe ich dir auch reingepackt. Die sollten dir auch klar sein. Die Grenzwerte für, habe ich den Schutzleiterwiderstand und auch für den Isolationswiderstand habe ich den Quelle 7 drin und auch für den Ableitstrom, da kommen wir ja gleich zu. Also, Schutzklasse 1, 1 Megaohm. Schutzklasse 2 bei Geräten mit einem Heizelement, größer 0,3 Megaohm. Schutzklasse 2, ansonsten größer 2 Megaohm. Und Schutzklasse 3, 250 Kiloohm. Wie gesagt, schaut euch die Grenzwerte mal an. Da gibt es noch ein paar andere Tabellen, aber wie gesagt, das ist das, was ich euch jetzt gerade so gesagt habe. Mit diesen 1 Megaohm beziehungsweise 0,3 bei Schutzklasse 2 oder diese Schutzklasse 3 mit 250 Kiloohm, da liegt die schon gar nicht so verkehrt. So, und jetzt kommen wir zur letzten Messung, der Ableitstrommessung. Warum 6 LS-Schalter pro RCD gar nicht so verkehrt sind. Pass auf. Bei Betriebsmitteln der Schutzklasse 1 ist ja, wie zum Beispiel unserer, ich hole sie nochmal gerade hoch, die Elektroheizung, aber auch Geräten, in denen ein Kondensator eingebaut ist oder eingesetzt wurde, muss jetzt nach bestandener Isolationsmessung und vorher Schutzleitermessung, wenn es Schutzklasse 1 war, der Ableitstrom gemessen werden. So. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Waschmaschine. Das möchte ich mal jetzt in deinen Kopf reinmalen. Ja? Stell dir nämlich mal Folgendes vor. Ein Kunde bringt seine Waschmaschine zur Reparatur. Und beim Einschalten, dann gibt es vielleicht Störungen im Radio. Kann ja sein. Da hast du irgendwie ein Radio da irgendwo noch unten in der Waschküche stehen. Oder ja, damit die Frau beim Aufhängen auch noch ein bisschen was hören kann. Also hat der Elektroniker bei der Reparatur zusätzlich einen X-Kondensator eingebaut, um eben Netzstörungen zu filtern. Ja, ist eine klassische EMV-Maßnahme. So, und der Kondensator, der liegt jetzt zwischen L und PE, also zwischen Außenleiter und Erde. Also er koppelt die Netzspannung leicht auf den Schutzleiter. So, und was passiert jetzt bei der Isolationsmessung? Du misst ja mit 500 Volt Gleichspannung zwischen L und N, L gegen PE, N gegen PE. Der Kondensator stellt dann einen kapazitiven Widerstand dar. Deswegen diese Einstiegsstory ja, mit dieser kapazitiven Spannung, kapazitiv induzierten Spannung. So, der Kondensator stellt also jetzt einen kapazitiven Widerstand dar. Das ist ein Kondensator, ja, Kapazität. Und bei Gleichspannung haben wir ja keinen echten Stromfluss. Das heißt, die Messung zeigt zum Beispiel größer 2 Megaohm. Dann sagst du dir, top, passt auch, Isolationsmessung bestanden. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Wenn du die Maschine jetzt in Betrieb nimmst, die Waschmaschine also mit 230 Volt AC, dann fließt ja durch den Kondensator ein kleiner Wechselstrom zum Schutzleiter, weil wir haben den ja zwischen L und PE jetzt verbaut. Und das ist dann dein Ableitstrom. So, und wir haben ja gelernt, RCD löst aus, wenn ein gewisser Strom über Erde abfließt und nicht eben wieder zurück ins Netz zwischen L und N, ja, dieser Summenstromwandler, der ja vergleicht, L, was reingeht, N, was rausgeht, beziehungsweise ob die Energie, diese Wechselspannung, die dazwischen ist, ob die immer schön gleich ist. So, jetzt fehlt aber irgendwie was, dieser Ableitstrom, und dann löst ihr die RCD aus. Man rechnet ja irgendwo damit, dass das ein oder andere Gerät, die dürfen ja einen gewissen Ableitstrom haben. Aber jetzt nehmt mal das mal an, 6 LS pro Stromkreis, okay. Und pro Stromkreis nicht 3,5 Milliampere pro Gerät. Darum geht es gar nicht. Weil mich hat auch einer gefragt, welches Gerät macht denn einen Ableitstrom von 3,5 Milliampere? Es ist die Summe, die da zählt.
nicht das einzelne Gerät. Und dieser Ableitstrom, der kann zu hoch sein, zum Beispiel durch eben falsche Kondensatorgröße. Wenn ich jetzt statt einen X einen Y-Kondensator verbaut habe, dazu habe ich, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn der Kondensator defekt ist, das heißt, wir haben einen sogenannten Leckstrom, und mehrere Geräte mit Kondensator in einem Stromkreis, dann haben wir ja einen sogenannten Summenableitstrom, ja, weil das summiert sich dann, wenn ich mehrere Geräte so habe. Und deshalb braucht es jetzt diese Ableitstrommessung. So, und dazu habe ich euch hier auch die Quelle 8, Prüfen, Messen der Ableitströme. So, machen wir mal gerade auf. Messung der Ableitströme. So, und da habt ihr das Prinzipschaltbild. Dieser Ableitstrom, der fließt im Prinzip als Fehlerstrom über zu niedrige Isolationswiderstände oder eben Kapazitäten von den aktiven Teilen des Betriebsmittels, also die aktive Teile, die aktiv an diesem Stromkreis beteiligt sind, hin zur Erde, also von L zur Erde, von N zur Erde. Außenleiter, Neutralleiter. Und da der Ableitstrom im Betrieb nicht gemessen werden kann, wird der sogenannte Differenzstrom oder Ersatzableitstrom bei dieser Messung bestimmt. Und dazu wird jetzt das Betriebsmittel von einer galvanisch vom Netz getrennten Stromquelle, das heißt also eine, die gar nichts mit dem Netz zu tun hat, wo jetzt im Prinzip das, was ich reingebe, nichts mit dem Netz, wo es herkommt, zu tun hat, deswegen galvanisch getrennt, wirklich so wie hermetisch abgeriegelt fast schon, gespeist, und die Stromstärke im Schutzleiter, die wird dann gemessen. Und diese liegt in der Regel um das Doppelte über dem echten Ableitstrom. Könnt ihr gerne nochmal durchlesen, was das heißt. Will ich jetzt nicht erklären, sonst sprengt das das Ganze hier. Aber die Grenzwerte liegen hier bei Schutzklasse 1, beispielsweise unsere Elektroheizung von Stiebel Eltron, bis 3,5 kW Anschlussleistung bei unter oder kleiner gleich 3,5 mA pro Gerät. 3,5 mA bis 3,5 kW. Weil da ist nämlich der Punkt, wer macht denn, und das ist jetzt, wo kommen denn die 3,5 mA her, wer hat denn dauerhaft 3,5 kW angeschlossen? Bei euch zu Hause, ja, okay, Leute. Ja, es geht aber um was Grundsätzliches. Die können nicht sagen, fürs Haus das, für die Industrie das, für die Kleinindustrie das, für die Großindustrie diese Regel. Irgendwo muss man ja mal sagen, okay, im Fahraufzug sind es auch 75 Kilo. Ich wiege aber 80 Kilo. Der nächste kommt, ich wiege aber nur 50 Kilo. Ja, Leute, man muss irgendwo einen Schnitt finden. So, ja, ja, ist einfach so. Okay, und über 3,5 kW Anschlussleistung, da ist es sogar kleiner 1 Milliampere pro Kilowatt wird gerechnet. Ja, bei 3,5 Kilowatt, 3,5 Milliampere kann man sich schon denken, dass dann 1 Milliampere pro Kilowatt ist. Ja, das sind so die Grenzwerte dafür. Ja, so, und jetzt stellt euch mal vor, das summiert sich ja und irgendwann sagt die RCD, ah ja, Kollege, also da fehlen mir nicht nur 10 Milliampere oder 12 Milliampere, ich muss jetzt mal auslösen. Und du denkst dir so, woran lag es denn jetzt? So, und wenn das nämlich immer wieder passiert und dann hast du nur einen LS-Schalter oder zwei, ja, oder 10, mach 10, mach 15, find dann mal den Fehler. So, dann müsstest du nämlich schauen, welches Gerät habe ich denn jetzt zuletzt benutzt, oder ist es ein Altgerät, wo dann der Ableitstrom nicht mehr passt, was lange nicht geprüft wurde. So, dann hast du das Malheur, wenn bei dir immer die Sicherung auslöst. So, deswegen sagt man sich, okay, diese 6 LS pro Stromkreis macht ja auch irgendwo Sinn. Bei der Fehlersuche habe ich das schön aufgeteilt, habe das schön beschriftet, und wenn ich irgendwo einen Fehler habe, dann mache ich LS runter. Und passiert noch was? Nee, LS wieder hoch. LS runter, passiert noch was? Nee, wieder hoch. So, und so arbeitet man, ja, so macht man dann, das ist erstmal Trial and Error, ganz klar, aber man muss ja erstmal den Fehler eingrenzen können. So, und dann, wenn ihr diese Messung gemacht habt, Schutzleiterwiderstand, R-ISO und Ableitstrom, dann kommen wir jetzt zur Erprobung. Bei der Erprobung muss dann eben geprüft werden, dass keine Sicherheitsmängel mehr bestehen. Weil die Messungen können alle super sein, aber es kann ja immer noch irgendwie sein, passt was nicht. Und dazu wird jetzt eine Funktionsprüfung durchgeführt, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch darstellt. Das heißt, ihr startet nicht irgendwie den Handmixer in, ja, keine Ahnung, was man da irgendwie alten Teig oder so, der schon fast hart ist, ist klar, dass dann der Motor irgendwie nicht anläuft oder so von dem Teil, ja. Schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, glaube ich, was ihr, den bestimmungsgemäßen Gebrauch. So, und abschließend werden dann noch die sicherheitsbezogenen Aufschriften, Drehrichtung, Hinweis auf Schutzabdeckung etc., die werden noch kontrolliert von euch und eventuell wieder hergestellt, wenn da irgendwie was fehlt, ja. Und dann wird die Prüfung natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, am Ende noch protokolliert, inklusive Prüfdatum, Prüfintervalle, ne, wann ist die nächste Prüfung? Das ist ja wie bei diesem TÜV-Aufkleber. Ergebnisse der Prüfung, was ist rausgekommen, Messprotokoll und so weiter. Und natürlich auch die Beurteilung von Sicherheitsmängel. Wenn ihr sagt, das Betriebsmittel hat irgendwie ein Problem, besser nicht mehr in Betrieb nehmen, dann macht es. Sagt nein. Sagt lieber einmal mehr nein und sagt hier außer Betrieb nehmen oder den und den Mangel beheben, erst dann wieder in Betrieb nehmen. Und wenn dieser Mangel behoben wurde, dann wissen wir, muss die ganze Litanei nochmal von vorne besichtigen, messen, erproben. So, und jetzt ganz kurz noch, was du dir aus dieser Folge bitte, bitte mitgenommen haben solltest. Ja, weil es war jetzt wieder eine lange Folge, war eine vollgepackte Folge. Ich hoffe, ihr seid bis Ende dran geblieben. Aber die Learnings von hier. Die Prüfung eines elektrischen Betriebsmittels gliedert sich in die Schritte besichtigen, messen, erproben, ganz klar. So eine Prüfung wird je nach jeder Instandsetzung, Reparatur oder Änderung durchgeführt beziehungsweise nach bestimmten Fristen wiederholt. Deswegen 0701, 702. Bei der Sichtprüfung, also beim Angucken, werden die Betriebsmittel und die zugehörigen Sicherheitsrichtungen, Einrichtungen auf sichtbare Schäden und Mängel sowie deren Eignung geprüft. Der Schutzleiterwiderstand wird bei Betriebsmitteln der Schutzklasse 1 nur gemessen und darf nicht größer als 1 Ohm sein. Merkt euch diese 5 Meter Anschlussleitung 0,3 Ohm, alle 7,5 Meter 0,1 Ohm mehr. Der Isolationswiderstand wird zwischen allen aktiven Teilen und dem Schutzleiter bei Schutzklasse 1 oder den leitfähigen Gehäuseteilen, also bei Schutzklasse 2 und 3, da überall wo so ein Schräubchen ist, da wird der gemessen. Die Messung des ISO oder R-ISO erfolgt mit der Gleichspannung 500 Volt DC voreingestellt. Natürlich müsst ihr schauen, vielleicht auch auf 250 Volt bei Schutzklasse 3. Bei Heizgeräten oder Geräten mit einem Kondensator wird zusätzlich der Ersatzableitstrom gemessen. Und bei der Erprobung werden sicherheitsrelevante Baugruppen eben von der Funktionsprüfung noch unterzogen. Und abschließend muss über die Sichtprüfung und Messung ein Prüfprotokoll angefertigt werden und das Ganze sauber dokumentiert werden. Liebe YouTube-Community, ich hoffe, das war so ein bisschen das, was euch vorgestellt hat zu Schutzmaßnahmen und auch nochmal diesen Scheinspannungen und so weiter mit dem Kollegen, die Eingangsstory, Ableitströme, warum 6 LS pro Schutz, pro RCD, pro Kreis, pro Stromkreis. Ich weiß, es hört sich immer so an, als ob da irgendwie ein Konglomerat aus großen Firmen und der VDE zusammenarbeitet. Ich versichere euch, es ist nicht so. Im Endeffekt geht es um Sicherheit, ja. Und falls auch du jetzt noch eine Frage hast zu dieser Podcast-Folge oder wünschst dir ein Thema, weil du sagst, hey, ich war beim Unterricht nicht dabei, hab da irgendwie gefehlt oder in der Meisterschule haben wir Thema XY behandelt, das wurde aber nicht so geil erklärt, dann schreibt es mir ganz gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular, schickt ihr ab. Innerhalb von 7 Tagen kriegt ihr safe von mir eine Antwort, damit sie mich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das heutige Zitat ist von, ihr kennt ihn bestimmt alle, also zumindest aus meiner Generation, und zwar Adam Savage. Adam Savage war von den Mythbusters. Die Mythbusters haben damals, Anfang der 2010er, haben die coole Experimente gemacht. Irgendwo in der Wüste von Arizona haben die Sachen hochgejagt oder haben einfach Sachen, wo Mythen widerlegt oder bewiesen. Die haben gesagt, ah, da gibt es einen Mythos, was passiert eigentlich, wenn man zwei Elemente miteinander kreuzt, geht dann alles hoch oder was passiert? Und die haben da wirklich tolle Experimente gemacht, man hat nochmal was gelernt dazu, oder war Fernsehen noch ein bisschen so Bildungsfernsehen, hat ein bisschen was von der Maus gehabt, nur halt nochmal ein bisschen explosiver. Und dieser Adam Savage, der sagte mal, the only difference between screwing around and science is writing down. Also der einzige Unterschied zwischen Rumprobieren und Wissenschaft ist, dass man es aufschreibt. Denn wer messprotokolliert, ist der Chef im Haus. Mach's gut, bleib gesund. Dein Giancarlo, the teacher. Yeah.